Deutschlandfunk Kultur. Live aus dem Humboldt-Forum mit Corbinian Frenzel.
Einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier live im Schloss im Humboldt-Forum in Berlin-Mitte. Und einen schönen guten Tag natürlich auch an alle, die uns zuhören, live im Radio oder auch im Podcast. Oder uns zu schauen, denn das ist möglich, wenn Sie mögen. Wir haben wieder einen Video-Livestream auf deutschlandfunkkultur.de/humboldtforum. Da kriegen Sie auch alles ganz wunderbar mit. Und egal, wie Sie dabei sind, Sie können sich auf einen Gast freuen. Eine Frau, die mit klugem, schriftstellerischem Blick auf diese Welt schaut. Zuletzt von ihr erschienen ist der Roman Dunkelblum. Man hat aber auch viel von ihr gehört, weil sie aktiv beteiligt war an so manchen Streitereien und Diskussionen in der deutschen Schriftstellerszene, als der Pen auseinanderging und sie unter anderem mit anderen Schriftstellerinnen und Schriftstellern den Pen Berlin gegründet hat, dessen Co-Sprecherin sie es ist. Und ich würde sagen, trotz vielen Jahren in Berlin, ein bisschen Wien hört man immer noch bei ihr heraus. Eva Minasse, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Wir schauen auf die Themen des Tages. Es gibt eine kleine Konkurrenzveranstaltung heute, muss ich zugeben, so ungefähr 2 Kilometer von hier, gerade im Reichstag. König Charles III. Spricht vor den Abgeordneten. Sein großer Deutschlandbesuch, gestern Nachmittag ging es los. Ich habe das erlebt, Frau Minasse, bei mir selbst, bei einigen Journalistenkollegen. Prinz Charles rutscht noch ganz schön vielen immer wieder raus, ne? Wie ist es bei Ihnen? Ist er bei Ihnen schon König?
Nee, noch immer nicht.
Nein.
Ich wollte mich bei allen bedanken, die heute hier um uns herum sitzen und nicht in den Bundestag gegangen sind, um Charles zu sehen.
Ja, ja, das sind, Sie hatten alle eine Einladung, Leute, oder? Ja. Sie hätten da auch hingehen können, ne? Aber ich verstehe es auch. Ich glaube auch ehrlich gesagt, also nicht so ungut, ich glaube, das wird eine spannende Rede. Er kann ja auch teilweise sogar Deutsch reden. Aber ich glaube, so wie wir die Dinge hier verhandeln, wird es wahrscheinlich ein bisschen offener und ehrlicher, als man das im Bundestag machen kann, ne? Da ist wahrscheinlich sehr viel mehr Diplomatie drin.
Ja, ich glaube, Diplomatie ist schon viel, zu viel gesagt für so einen König. Also das ist ja eigentlich eine royale Sprechpuppe, die gar nichts Politisches sagen darf, sondern immer nur in Hülsen spricht, sah man bei seiner Mutter. Und je bedachter diese Hülse eingehalten wird, desto beruhigender für das Volk.
Okay, das heißt, also Charles sollte eigentlich so wie seine Mutter bei dieser Rolle bleiben. Es gibt ja schon so erste Indizien. Und es gibt jetzt einen Kaffee für Sie, mache ich mal hier gerade eine Live-Reportage. Als Wienerin braucht man auf jeden Fall auch einen Kaffee regelmäßig.
Unbedingt,
oder?
Ja.
Ja, Sie sind beim nüchternen Deutschlandfunk Kultur, bei uns gibt's immer nur so stilles Wasser, noch nicht mal Sprudel drin. Also, aber Charles, der König, es gibt ja schon so, können wir gleich vielleicht nochmal ausführlicher drüber reden, aber schon so erste Anzeichen, dass er das dann doch vielleicht ein bisschen politischer wahrnimmt, das Amt.
Ja, das wird er bestimmt. Er ist einfach ein ganz anderer Typ und er hat ja schon sich über 70 Jahre lang darauf vorbereiten können, jetzt ein anderer sein zu können als seine Mutter.
Ja, aber es war eine gut bezahlte Ausbildungszeit, ne? Auf jeden Fall.
Ich glaube, ihm war langweilig. Also ich weiß nicht, ob er geglaubt hat, dass er das nochmal wird.
Ich habe ja gedacht, mit diesem Prinz King Charles, das ist so ein bisschen wie so ein Sofawechsel, den man noch so 20, 30 Jahren vornimmt, ne? Dann steht man erst davor im Wohnzimmer vor dem neuen Sofa und denkt, nee, das passt überhaupt nicht. Und dann hat man irgendwie so 10-mal drauf gesessen und dann ist das ganz selbstverständlich. Also mein Charles-Gefühl ist das mittlerweile. Als ich ihn jetzt so gesehen habe, er bewegt sich schon sehr selbstverständlich königlich.
Naja, dazu wurde er wirklich erzogen. Ich glaube, schwieriger ist es für die Engländer daran zu denken, dass sie jetzt immer God Save the King singen müssen, weil es war so lang God Save the Queen.
Ja. Wollen wir üben? Nein, machen wir nicht. Ich habe ja auch eine andere Frage. Ich habe es auch vorher das Publikum gefragt, so wie groß eigentlich so die Gala-Fraktion ist, weil das ist ja schon eigentlich echt beeindruckend. Da kommt dieser König nach Deutschland, an den Straßen hier in Berlin stehen Menschen und winken. Die Öffentlichkeit ist total mit dabei. Alle schauen darauf. Aber wenn man es ehrlich betrachtet, also jeder EU-Kommissar, dessen Namen wir noch nicht mal kennen, der nach Berlin kommt, ist politisch schwergewichtiger.
Ja, natürlich.
Ja.
Aber dafür sind diese Könige auch nicht da. Die sind sozusagen das Dekorum auf den grauen Alltag. Mhm. Und ich glaube, wenn Charles jeden Tag in Berlin wäre, würde sich auch keiner mehr umdrehen.
Nee, das ist wohl wahr. Aber ja, also lassen Sie uns das auf jeden Fall mal anschauen, was diesen Charles noch ausmacht und vor allem, was Sie auch für Verbindungen haben mit Charles. Kleiner Teaser auf gleich, aber erstmal werde ich noch kurz erwähnen, was es gestern Abend zum Essen gab. Haben Sie es gesehen in der einschlägigen Presse beim Bundespräsidenten? Nicht für uns, für ihn. Und für Campino übrigens auch. Gebeizter Karpfen und Erfurter Brunnenkresse, dann Kraftbrühe vom Heckrind, Weidehuhn und Baumpilz sowie zum Abschluss Backpflaume, ostfriesischer Schwarztee und, das finde ich jetzt ein bisschen underwhelming, Sandgebäck. Aber, Frau Minasse, ich habe was von meinem Kollegen gehört, der gesagt hat, dem sie gesagt haben, dass sie manchmal vergessen zu frühstücken und dass es dann ganz wichtig ist, neben dem Kaffee, dass sie was kriegen, möglichst glutenfrei. Deswegen habe ich für Sie was mitgebracht, ein paar Nüsse.
Das ist ganz hinreißend, danke. Aber Ihr Kollege hat mich heute Morgen angerufen und mich ans Frühstücken erinnert.
Ja, super. Ja, also doch.
Das ist das Service beim Deutschland.
Doch, ein frühstücklicher Sender, Deutschlandfunk
Kultur. Toller Sender.
Schön, dass Sie da sind und schön, dass Sie uns heute zuhören. Und wenn Sie sich fragen, was passiert da eigentlich so im Radio, während die Musik läuft, bei diesen Live-Sendungen im Humboldt-Forum, dann würde ich sagen, schauen Sie doch mal vorbei. Selbst wenn Sie nicht in Berlin sind, selbst wenn Sie nicht in Berlin-Mitte sind, sondern irgendwo auf der Welt, dann können Sie auf unsere Website gehen, deutschlandfunkkultur.de/Humboldt-Forum, und dann sind Sie mit uns dabei, zumindest im Livestream. Charles und Camilla sind in Deutschland das britische Königspaar. Wir sprechen darüber mit der Schriftstellerin Eva Menasse. Und es gibt da einige spannende biografische, auch schriftstellerische Verbindungen, die sie mitbringen. Fangen wir mal mit der biografischen an. Ihr Vater, Hans Menasse, ich habe das von Menschen gelernt, die ein bisschen mehr Ahnung haben von Fußball als ich, dass er auch wirklich in der Fußballwelt ein Name ist, als österreichischer Fußballprofi.
In den 50er Jahren wollen wir jetzt bitte. In den 50er Jahren, falls jemand da ist, der sich daran erinnern kann.
Also ich kenne mindestens einen, nämlich unseren Redakteur heute. Aber das ist ja nicht das Einzige, die Verbindung zu Charles ist, dass er ihm begegnet ist.
Ja, mein Vater ist, wie die Leser meiner Romane wissen, in England aufgewachsen als jüdisches Flüchtlingskind. Und vor 2-3 Jahren hat Charles, damals noch Prinz Charles, mit Camilla Wien besucht und sie haben sich gewünscht, das jüdische Museum in Wien zu besuchen. Und das jüdische Museum in Wien hatte die, wie ich finde, sehr schöne Idee, die letzten lebenden alten Kindertransportkinder einzuladen, die allesamt in England aufgewachsen waren. So kam es dazu, dass mein Vater mit Prinz Charles Tee trank. Und Prinz Charles hat eine wunderbare Frage gestellt. Da ist er in meiner inneren Achtung sehr gewachsen. Er hat nämlich die einzig richtige und direkte Frage an meinen Vater gestellt.
Jetzt
bin ich gespannt. Were we good to you? Das ist die Frage. Waren wir gut zu Ihnen? Waren wir gut zu euch? Genau. Und mein Vater war ja lebenslanger, riesiger England-Fan und so ist auch meine Kindheit verlaufen. Wir konnten auch alle Weihnachtslieder auf Englisch. Zu Weihnachten gab es diesen absolut scheußlichen Plum-Pudding mit Vanillesoße. Ich mochte nur die Vanillesoße. Aber mein Vater hat so ein paar englische Souvenirs sozusagen in seinem Leben behalten. Aus Dankbarkeit. Ja. Sie haben ihm das Leben gerettet und er ist bei sehr, sehr liebevollen englischen Pflegeeltern aufgewachsen, die er bis zu deren Tod auch regelmäßig besucht hat.
38, ne?
Von 38 bis 47 hat mein Vater in England gelebt, ja.
Aber was Sie da von Charles, wir lassen einfach Prinz und King weg, ja, was Sie von Charles erzählt haben, ich finde das sehr spannend, auch gerade so in der Bewertung von Menschen, die so in der Öffentlichkeit stehen, als Politiker oder in dem Fall eben jetzt als König, dass es ja manchmal genau diese kleinen Dinge sind, ne? Also wo man letztendlich den Menschen sieht, ja, oder die Frage, ob jemand so ein Gefühl hat, ein Gespür.
Ich glaube, wenn man so lang in der Öffentlichkeit steht wie Prince oder King Charles und das von Kindheit an gewohnt ist, dann ist wahrscheinlich der einzige Move, den man tun kann, um das zu überleben, psychisch nämlich, irgendwie bei sich zu bleiben und nicht was darstellen zu wollen. Das ist für uns andere anders. Wenn wir einmal auf irgendeiner Bühne sind oder im Rampenlicht, dann versuchen wir irgendwas zu sein, was wir gar nicht sind. Aber in seinem Fall denkt er, glaube ich, wirklich, was würde ich denn jetzt auch als Nicht-King fragen? Und das ist die Frage. Ja?
Ihre Frage, waren wir gut zu
10.000,
euch?
10.000 jüdische Kinder aus Europa sind auf diese Weise nach England gekommen.
Ich finde das sehr interessant, wenn wir mal die Vergleichspauschale heute aufmachen. Großbritannien mit der Flüchtlingspolitik der britischen Regierung, der konservativen Regierung, gerade da ein sehr umstrittenes Gesetz, das im Prinzip sowas, was damals passiert wäre, unmöglich machen würde, weil man im Prinzip kaum noch reinkommt in das Land oder gleich wieder direkt abgeschoben wird.
Also die Kindertransportrettungsaktion war damals auch ein Sonderfall der Flüchtlingspolitik. Das war genau das, was man versucht hat als Ausnahmegenehmigung. Lasst uns wenigstens die Kinder retten zu einem Zeitpunkt, als kein Land in Europa und auch die Vereinigten Staaten und Australien keine Juden mehr aus Deutschland aufgenommen haben. Also das muss man auch sagen. Aber das, was die britische Regierung gerade vorgeschlagen hat Anfang März als neues Flüchtlingsgesetz, das ist wirklich ein Skandal, weil es widerspricht nicht nur der Menschenrechtskonvention, sondern unter anderem auch EU-Recht. Und jetzt sind sie zwar ausgetreten, aber sie müssen ja immer noch mit der EU friedlich zusammenarbeiten. Also
Zwei Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe aus diesem neuen Flüchtlingsgesetz, absolut irre. Jeder, der illegal rüberkommt, zum Beispiel auf einem Boot über den Ärmelkanal, wird auf jeden Fall abgeschoben und ohne richterlichen Beschluss eingesperrt. Abschiebeländer Ruanda und andere. Ja, das ist wirklich irre. Es widerspricht allen internationalen Übereinkünften und ich bin wirklich gespannt, wie die EU darauf reagieren wird.
Ich finde es erstmal spannend vor dem Hintergrund dieses Besuchs von Charles heute in Berlin. Der hat ja natürlich ein unglaublich volles Besuchsprogramm. Wie gesagt, jetzt gerade spricht er im Reichstag, diese ganzen offiziellen Termine.
Bundestag, bitteschön.
Ich meine den Ort und das Gebäude. Ja. Aber es stimmt, es ist...
Ich zucke immer ein bisschen. Wirklich, bei Reichstag zucke ich, ja.
Wirklich? Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht, für mich ist
das... Zu viel Geschichte studiert.
Ja, okay. Aber ich finde, gerade auch, um zu markieren, dass es eben nicht mehr dieses Bonner Rund ist, sondern eben Berlin, vielleicht ist das. Aber was ich sagen wollte, Charles hat zwei Termine, oder vielmehr das Königspaar Camilla auch mit ihm, zwei Termine ganz bewusst ausgewählt in Berlin. Charles wird nach Tegel fahren und dort sind ja in dem ehemaligen Flughafengebäude ganz viele Geflüchtete untergebracht. Hat das explizit gewünscht als Termin und Camilla wird später auch in Neukölln bei einer Flüchtlingsinitiative vorbeischauen. Also bei so einem Kurzbesuch sind das natürlich schon ganz interessante Schwerpunktsetzungen. Da bin ich wieder bei diesem Punkt. Charles, der möglicherweise doch ein politischerer König ist, als seine Mutter das vorgelebt hat.
Ja, das glaube ich schon. Aber das ist eben der kleine, aber hochsymbolische Anteil, den die Royals bei ihren Staatsbesuchen eben machen können. Mhm. Dass sie sagen, sie wünschen sich was. Genauso wie damals in Wien, wir wollen ins Jüdische Museum, machen sie heute das mit Tegel und der Flüchtlingsinitiative. Das sind die Punkte, die sie sozusagen nonverbal setzen können, indem sie da hingehen und sich dort zeigen. Und ich finde das gut. Also das ist alles Symbolpolitik, kann einen nerven, weil Royals, weil teuer, so wie wir am Anfang gesprochen haben. Aber es ist eine andere Art, sozusagen ein Licht zu werfen.
Ich sag mal kurz, weil Sie gesagt haben, es kann einen nerven. Vielleicht nerven Sie die Zwischengeräusche, die Sie hier dann und wann hören, gerade wenn Sie es im Radio hören. Es ist eine große Baustelle hier vor dem Humboldt-Forum in Berlin.
Alles in Berlin ist eine große Baustelle.
Ja, aber nicht immer mit Presslufthammer zum Glück. Heute haben wir ihn dabei.
Aber dass nicht mal das Deutschlandradio schafft, diese Presslufthammer für eine Stunde abzustellen, das sagt auch schon wieder viel, oder?
Jetzt haben Sie uns natürlich einen Ansporn gegeben. Ja. Mal sehen, ob wir dazu in der Lage sind. Das ist jetzt der Lackmustest. Ich weiß nicht, was man da geben müsste. Vielleicht einfach die Leute einladen und sagen, kommen Sie vorbei. Wir haben auch gleich was. Na gut, wir testen es mal. Eva Menasse, eine biografische Verbindung, wir haben darüber gesprochen, Ihr Vater, aber ich habe ja auch gesagt, literarische Verbindung letztendlich mit dieser ganzen Royal-Chose. Sie haben mit Ihrem Bruder gemeinsam, mit Robert Menasse und mit Ihrer
Schwägerin, mit Roberts Frau,
ja, haben Sie vor Jahren schon ein Kinderbuch geschrieben, aber es handelt von keiner hier mit angereisten Person, denn Sie kann das natürlich nicht mehr, Lady Diana.
Genau, das ist auch wirklich genau so entstanden. Das war der August 1997, an den Sie sich wahrscheinlich auch noch alle erinnern. Es wurde im Fernsehen kam die Nachricht, dass Prinzessin Diana im Tunnel in Paris verunglückt ist und wir drei Erwachsenen, mein Bruder, meine Schwägerin und ich, saßen gebannt vor dem Fernseher und meine siebenjährige Nichte schlenderte vorbei und sagte den wunderbar literarischen Satz, aber ich dachte, Prinzessinnen gibt's nur im Märchen. Woraufhin wir begonnen haben, ihr zu erzählen, dass es da diese komische Insel gibt, ziemlich weit weg, da gibt's noch eine Königin und die Polizisten, die haben ganz hohe Fellhauben auf. Und das Kind kriegte immer größere Augen und wir fingen immer mehr an zu lachen und dann sagte meine Schwägerin, das muss ich jetzt mitschreiben, wie ihr dem Kind die britische Königsdynastie erklärt. Und wir haben in 2-3 Tagen diesen Text geschrieben über das ganze Leben von Prinzessin Diana. Ist ja ein Märchen, ne? Kindergärten. Wird Prinzessin, wird betrogen, verunglückt im Tunnel. Ihre Kleider sind danach noch 10-mal so viel mehr wert wie vorher. Also das sind alles so kleine Details, die alle stimmen, die in diesem Märchenbuch drin sind. Und dann fanden wir den wunderbaren Gerhard Haderer, der in Deutschland auch sehr bekannt ist, weil er zum Beispiel für den Stern und andere Illustrierte immer wieder gezeichnet hat. Der hat das Buch gezeichnet. Wunderbare Illustrationen kann man immer noch gebraucht im Internet kaufen. Ich verdiene damit nichts mehr. Ich sage nur, es ist ein echtes Sammlerstück.
Die letzte Märchenprinzessin. Ich sage nochmal den Titel dazu konsequenterweise.
Genau, Suhrkamp Verlag.
Ja, ich wusste gar nicht, dass Suhrkamp auch...
Es war das erste Kinderbuch, ich glaube auch das letzte.
Das ist das große Nachdenkthema gerade, das ich jetzt aufrufen möchte. Die künstliche Intelligenz, ne, was da auf einmal alles so geht, von dem wir immer irgendwie dachten, ja, irgendwann wird es gehen. Und jetzt merken wir, man sagt dem Computer, schreibe mir eine Eröffnungsrede mit etwas Witz und Charme für die und die Situation. Schreibe mir eine Hochzeitsrede, was auch immer. Schreibe mir ein Computerprogramm und man kriegt es. Ne, oder auch im medizinischen Bereich, ärztliche Diagnosen. Ich finde wirklich interessant eine Nachricht, die jetzt ausgerechnet aus Kalifornien kam, also aus der Ecke, aus dem Silicon Valley, wo ganz viel von diesen Dingen auch entwickelt wurde, wo nämlich wirkliche Tech-Größen, allen voran Elon Musk, also der Tesla-Chef, aber auch Apple-Mitbegründer Steve Wozniak, einen offenen Brief geschrieben haben mit einer großen Warnung vor der künstlichen Intelligenz. Zitat, sie könne gravierende Risiken für die Gesellschaft und die Menschheit darstellen. Wollen wir den Verlust der Kontrolle über unsere Zivilisation riskieren? Und Musk und Co. fordern einen 6-monatigen Stopp aller Entwicklungen in diesem Bereich. Eva Menasse, wie groß ist Ihre Angst vor der Maschine?
Meine Angst gilt nicht der Maschine, sondern wie immer der Dummheit der Menschen. Alles, was wir entwickeln, müssen wir überprüfen. Das war bei der Gentechnologie so, das wäre gut gewesen, wenn man sich das bei der Nukleartechnik vorher überlegt hätte. Und beim Schwarzpulver war es genauso. Wir sind neugierige und erfindungsreiche Tiere und sind dauernd dabei, was Neues zu erfinden, also einige von uns. Aber wir vergessen immer darauf, dass wir das auch überprüfen müssen. Und das gilt für alles und natürlich auch für die künstliche Intelligenz. Und diesen Aufruf von Elon Musk und anderen halte ich nun wirklich für Scharade. Ja? Also das glaube ich einfach nicht. Ja, die wollen nur die Konkurrenz stoppen und hintenrum weiter forschen, damit sie sich dann wieder einen Start verteilen. Also den Leuten, Elon Musk und den Kapitalismus-Riesen aus dem Silicon Valley, glaube ich mal gar nichts, weil da hätte ich irgendwas verpasst, dass die plötzlich zu Menschenfreunden geworden wären, oder?
Jetzt erwischen Sie mich natürlich in kompletter Naivität, weil ich sowas niemals vermutet hätte oder denen unterstellen würde.
Sie waren gerührt für diese Menschenfreundlichkeit des Silicon Valley. Achtung, Silicon Valley warnt vor den eigenen Produkten. Das haben Sie geglaubt, ja?
Ja. Und ich will Ihnen erzählen, was eigentlich noch mehr in mir vorgegangen ist. Ich habe gedacht, wenn die davor warnen, also die
dann ist es wirklich gefährlich.
Wirklich wissen, was das alles kann und was da alles noch nicht gut geregelt ist, dann ist es halt wirklich gefährlich. Also ganz im Ernst, also Elon Musk, das ist ja so, Mister, ich kenne keine Risiken, ich habe keine Bedenken, ist hier genug Grundwasser, da testen wir mal, ja, und so weiter und so fort. Und wenn so jemand sagt, hey, wir brauchen einen Moment des Innehaltens, aber gut, ich meine, wenn Ihre Interpretation stimmt, dann ist das natürlich ein ganz fieser Bluff. Aber
sogar wenn das so wäre, endet es nichts daran, was ich gesagt habe, dass es immer zu spät ist mit der Überprüfung der eigenen Entwicklungen. Und wir haben das natürlich alles viel zu weit laufen lassen. Ich sage Ihnen was anderes. Als vor ein paar Jahren die EU-Datenschutzgrundverordnung eingeführt wurde, von der ich weiterhin glaube, dass sie das bedeutendste politische Instrument ist, das die EU für die 500 Millionen Konsumenten im EU-Raum verabschiedet hat, ja. Da haben die tausende Lobbyisten rübergeschickt aus dem Silicon Valley, um das zu verhindern.
Um das
diese Menschenfreunde aus dem Silicon Valley.
Ja.
Ja? Und weil sie eben nicht wollten, dass wir hier in Europa einen Riegel vorschieben gegen ausspioniert werden und um unsere Daten gebracht werden und alles darüber in Echtzeit geliefert. Mhm. Ja? Also das sind ganz sicher Player, denen man auf Schritt und Tritt misstrauen muss.
Okay, misstrauen wir mal den Playern oder lassen wir zumindest diesen Gedanken hier im Raum. Die Frage, die Sie stellen, könnte ja trotzdem die richtige sein. Also, oder der Gedanke, ne, dass wir da mehr regeln müssen. Aber ich höre bei Ihnen raus, oder ist es so, ich frage es nochmal, dass Sie sagen, die technische Entwicklung findet sowieso immer zuerst statt und dann kommen die Debatten, weil wir das menschlich gar nicht anders hinkriegen würden.
Also ich bin schon seit Jahren, begleite ich diese Prozesse kritisch von Digitalisierung und Übertechnologisierung, die kein Mensch mehr versteht. Es ist so, dass die Netzpioniere wie Jaron Lanier oder James Bridle seit langem sagen, dass wir bereits die Kontrolle darüber verloren haben. Ja, dass die, und da rede ich jetzt noch gar nicht über KI, sondern über das Internet selbst, dass es sozusagen wie ein naturhaftes Wesen bereits so gewuchert ist, dass niemand mehr hineinschauen kann. Das heißt, wir müssen etwas, was wir als Menschheit, was wir selbst erschaffen haben, betrachten wie ein natürliches Gebilde, in dessen Tiefen wir wieder neu eindringen müssen, um zu verstehen, wie es innen drin funktioniert. Das ist das eine. Die Sache mit der künstlichen Intelligenz ist also wer von Ihnen ChatGPT ausprobiert hat, wird sehen, wie dumm das noch ist. Ja? Lassen Sie sich mal einen Liebesbrief schreiben. Ich habe das vor ein paar Tagen mit einer Freundin versucht, im Stil von Goethe. Da kommt was raus, das kann ein sechsjähriges Kind besser und außerdem ist es peinlich und kitschig.
Ich hätte ein Beispiel, weil wir haben uns das natürlich gefragt, ja, und haben ChatGPT, ich weiß nicht, kennen Sie ChatGPT, haben Sie davon schon gehört? Ja, gut. Also ich sag's nochmal für alle, die irgendwie dann doch die letzten 2 Wochen geschlafen haben. Das ist diese Software, wo man sagen kann, oder diese künstliche Intelligenz, zum Beispiel Folgendes sagen kann. Schreibe mir eine kurze Begrüßung an das Publikum im Humboldt-Forum im Stil von Eva Menasse. Wollen Sie mal hören?
Nein. Ja. Nee. Aber das Publikum wurde von mir schon begrüßt, das heißt, die wissen, wie ich drauf bin.
Ja, ja. Nee, es ist underwhelming, würde ich sagen. Herzlich willkommen im Humboldt-Forum, ich freue mich, dass Sie hier sind und so weiter. Und dann haben wir nachgefragt, bitte kreativer an den Computer. Und dann sagt er, tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Humboldt-Forums. Kunst, Kultur und Wissenschaft warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Gemeinsam können wir den Geist der Humboldts ehren und unsere Neugierde wecken. Los geht's. Eva Menasse, sind Sie das?
Das bin ich nicht und ich möchte jetzt wirklich was grundsätzlich und Ernsthaftes über Computer sagen. Wir alle wissen, die bestehen aus einem binären System, 0 und 1. Das ist die Computersprache. Und die Internetpioniere, von die ich vorhin schon zitiert habe, weisen darauf hin, dass menschliche Kreativität eben sehr viel mehr ist. Aber ich gebe jetzt ein Beispiel, das mich, als ich es das erste Mal gehört habe, sehr fasziniert hat. Warum werden im Fernsehen bei den Lottoziehungen immer noch diese Balljongliermaschinen mit dem Luftstrom benutzt? Ja, warum? Weil ein Computer, der aus 1 und 0 besteht, keine echte Zufälligkeit produzieren kann. Der Computer ist programmiert, das heißt, er spult ein Programm ab. Wenn Sie ihm sagen, spiel ein Zufallsprogramm ab, wird dieses Zufallsprogramm nachvollziehbare Strukturen haben, denn der Computer kann nicht Zufälligkeit. Deswegen wird die Lotterieziehung mit den Bällen und der Luft durchgeführt. Das heißt, das sagt schon alles über die Fähigkeiten von künstlicher Intelligenz, solange sie so funktioniert. Die speist sich natürlich aus dem, was man ihr reingibt und macht damit mit was Neues. Ich würde aber immer argumentieren, dass die menschliche Kreativität genau die Übersprungshandlung ist, die sich eben nicht vorher berechnen lässt. Ja. Daher macht mir das jetzt erstmal keine Angst, solange das so funktioniert in Bezug auf Bücher, Gedichte, Liebesbriefe und so ein Quatsch. Weil ich glaube, das werden wir Menschen oder kreative, gut schreibende Menschen immer besser können. Was mir Angst macht, ist das Aushebeln von Sicherheitsstrukturen im Internet, also alles wie unser Online-Banking und so geschützt ist, da kann natürlich, stellen Sie sich einfach so ein Tresor vor mit den verschiedenen Nummerncodes, ja. Da kann künstliche Intelligenz wahnsinnig schnell alles durchprobieren und versuchen, da reinzukommen und das wird ein Problem werden.
Es ist eine aktuelle Warnung diese Woche von Scotland Yard, die gesagt haben, ne, also die Kriminalität, so Trickbetrügereien, ne, wir kennen das alles, diese E-Mails, ne, die man früher bekommen hat mit 85 Rechtschreibfehlern, total falsch adressiert, bitte überweisen Sie 500.000 Euro dahin.
Ihr Kind wird in Schwarzafrika gefangen gehalten.
Genau. Die werden halt mittlerweile oder sind mittlerweile schon so perfekt gut, weil sie nämlich zum Beispiel auch, ne, Informationen nutzen, adaptieren, wissen, ah, okay, das sind Namen, das sind Personen, die in dieser in der realen Welt der Person, die ich anschreibe, wirklich vorkommen. Ja, das stimmt. Ich habe noch so einen anderen Bereich. Also klar, Sie haben so diesen Bereich des Kreativen angesprochen. Und da ist im Prinzip das Fehlerhafte, das Erratische des Menschen, das Zufällige, was Sie von den Lottozahlen besprochen haben, wahrscheinlich auch das Charmanteste am menschlichen Wesen. Aber es gibt ja so Bereiche, wo man sagen könnte, das ist ja eigentlich gut, wenn man noch mehr nutzt als nur das menschliche Gehirn. Ich stelle mir vor, schwierige Gerichtsprozesse, wo wir ja Richterinnen und Richter nichts anderes machen, als ganz häufig Referenzurteile zu prüfen, andere Fälle, das durchchecken. Da gibt's natürlich eine menschliche Begrenzung. Irgendwann ist Schluss. Eine künstliche Intelligenz könnte das viel klüger machen. Die könnte noch viel mehr Urteile scannen und so weiter und so fort. Oh je.
Gegenfrage.
Eva Menasse nimmt das Mikrofon in die Hand zum Gegenangriff.
Bitte schön. Ja, Gegenfrage. Glauben Sie, dass der Videobeweis dem Spaß beim Fußball geholfen oder eben abträglich ist? Das ist eine ganz einfache Frage. Man kann natürlich alles immer weiter technisieren, aber uns kommt die Freude abhanden und ich glaube, das wollen wir nicht. Ich glaube, ich will auch die Fehler, die das Gericht in Karlsruhe macht, die will ich haben, damit sie 5 Jahre später ein anderer Senat findet und daraus ein neues Gesetz macht. Das ist Menschsein. Wenn wir versuchen, immer so perfekt zu sein, dann werden wir zu Robotern.
Ich finde das super, was Sie sagen. Ich glaube, das hört man in Karlsruhe total gerne, jetzt bei den Richterinnen und Richtern des Verfassungsgerichts. Aber also meine Sorge ist vor allem, wenn uns auch immer mehr abgenommen wird, dass das so ein Grundklima der Faulheit und Lethargie schafft. Also dass wir diese Maschine, die wir in diesem Kopf mit uns tragen, dass wir die immer weniger nutzen und uns immer weniger selbst herausfordern und damit dann letztendlich auch das Leben langweiliger wird.
Wir sind mitten in meinem Lieblingsthema. Ich schreibe nämlich gerade ein Buch dazu zum Thema Digitalisierung und Gesellschaft. Kennen Sie den Film Wall-E, der kleine Müllroboter?
An den habe ich gedacht.
Genau. Erinnern Sie sich daran, wie es den Menschen geht? Also für alle, die diesen Film nicht kennen, Wall-E, der Letzte räumt die Erde auf. Ein wunderbarer Zeichentrickfilm aus dem Jahr 2009. Ein kleiner, völlig überforderter Müllroboter versucht, die Erde aufzuräumen. Die Menschen haben sich auf ein Raumschiff, auf so ein Space Shuttle geflüchtet. Und was machen die Menschen dort? Das ist nämlich das Beste an dem Film, nicht der kleine Müllroboter. Sie liegen auf Magnetschwebebahn, Liegestühlen oder wie nennt man das, Lehnstühlen, haben vor sich ein schwebendes Tablet und wenn sie schnippen, dann gibt ihnen ein Roboter einen Burger und einen Softdrink und ansonsten starren sie immer nur auf dieses Tablet und chatten und gucken Filme und kaufen ein und ab und zu, der kleine Wall-E kommt dann auf diese Raumstation, bringt dort alles durcheinander, fällt einer dieser Menschen von seinem Liegestuhl runter und ist inzwischen so dick und ich muss jetzt einfach sagen, ausgefressen, wie man in Wien sagen würde, dass er nicht mehr selber in diesen Sessel reinkommt. Ja? Dann kommen zwei Roboter und hieven ihn wieder rein. Und das ist so die Zukunftsvision, das hat der Künstler Daniel Richter letztens in einem sehr schönen Interview gesagt. Das ist die Zukunftsvision von Leuten wie Elon Musk und Steve Jobs und so weiter. Sie wollen, dass wir nur noch irgendwo still liegen und auf ihren Geräten herumwischen und nicht mehr selber denken. Und man muss leider sagen, die Entwicklung ist schon recht weit gediehen, oder?
Ja, also ich musste, bevor sie das sagt, ich musste genau an diesen Film denken. Und das Erschreckende ist, dieser Film ist, der ist, glaube ich, was, 15 Jahre alt mittlerweile?
2009, ja. Noch älter.
Also, und wir haben uns schon ganz schön in diese Richtung bewegt. Ich habe hier, meine künstliche Intelligenz ist mein Redakteur, der mir gerade was gezeigt hat.
Das ist so gemein.
Ja.
Das ist echte, tolle, menschlich-soziale Intelligenz, die Ihnen sagt, Sie müssen jetzt aufhören zu reden, weil die nächste Musik kommt.
Genau. Sie hören Deutschlandfunk Kultur heute live aus dem Humboldt-Forum in Berlin mit Eva Menasse, Schriftstellerin. Ich sage dazu mit journalistischer Vergangenheit. Sie haben geschrieben für verschiedene Blätter, unter anderem auch für die FAZ hier in Berlin, aber auch vor allem für das österreichische Nachrichtenmagazin Profil. Darf ich sagen, das ist der österreichische Spiegel, oder?
Ja, okay. Wenn Sie immer bedenken, dass Österreich so ein Zehntel so groß ist wie Deutschland, dann ist auch das Profil ein Zehntel so gut wie der Spiegel, aber so sonst stimmt das ja. Aber diese Woche in der neuen Ausgabe besonders gut.
Genau, und damit haben Sie vielen Dank angetextet, was ich ansprechen möchte, nämlich einen Text.
Immer gern.
Sie merken schon, es ist Kooperation hier, ne? Und der Presslufthammer und diese Pressluft da draußen arbeitet auch mit hier. Die Baustelle, dafür nochmal Entschuldigung, auch ins Radio. Aber der Artikel, den ich hier vorliegen habe, ich zeige ihn auch mal hoch hier im Humboldt-Forum, Bruchbude Deutschland ist der überschrieben. Es knirscht in der größten Volkswirtschaft Europas, die Bahn ein einziges Ärgernis, die Armee eine Lachnummer, Schulen und Autobahnen marot, Ämter im Chaos. Was ist da los mit Deutschland? So, ich gebe Ihnen diese Frage. Sie haben mitgeschrieben. Sie haben mit Nestbeschmutzung betrieben.
Ja, weil ich ja inzwischen auch Deutsche bin. Nein, ich fand das interessant. Ich wollte das gern, dieses Thema in diese Sendung mitbringen, weil man in Deutschland selten darüber spricht, glaube ich, wie man aus dem Ausland gesehen wird.
Ach so, jedenfalls das, ja.
in dieser Hinsicht. Und es ist tatsächlich so, dass in Europa inzwischen also Fassungslosigkeit herrscht. Nicht mal Gelächter, muss ich ehrlich sagen, sondern Fassungslosigkeit darüber, was alles nicht funktioniert. Die Leute beunruhigt das. Und ich finde, das Beunruhigen ist auch ein richtiges Gefühl, wenn man doch davon ausgeht, dass das der Wirtschaftsmotor Europas ist, auch unter anderem.
Ja.
Also als mich meine alte Redaktion angefragt hat, ob ich Ihnen dazu ein kleines Interview gebe, habe ich gesagt, ja, aber dürft mich nicht fragen, warum das so ist. Ich kann nur beschreiben, dass es so ist, aber fragen müsste schon die Wirtschaftsexperten. Dann haben gesagt, Eva, das haben wir doch schon gemacht. Ja. Und das fand ich ziemlich interessant. Also in diesem sehr großen Text sind sehr, sehr viele wirklich beeindruckende Details. Zum Beispiel, dass der wirtschaftliche Niedergang Deutschlands messbar Katar schon 2017 begonnen hat. Also nichts Pandemie und nichts Ukraine-Krieg, sondern das ist hausgemacht, das Problem. Damals sind die Investitionen in die eigene Zukunft und in die eigenen Zukunftstechnologien so krass zurückgegangen und natürlich diese ganze Sparpolitik in der Infrastruktur, die wir ja als alle Bahnreisende und so sowieso ständig erleben, das hat schon so früh eingesetzt, dass wir jetzt vor dieser Situation stehen, aus der wir so schnell auch nicht mehr rauskommen.
Aber ich habe zwei Fragen. Die erste Frage wäre erstmal, ist es denn anderswo so viel besser?
Ja, in Österreich. Und in der Schweiz fahren die Züge. Ja. Da funktioniert, es brechen auch die Autobahnen nicht zusammen und das ist im Sommer nicht so eine Situation. Ich erzähle im Profil in diesem Interview diese Geschichte, die ich auch in Deutschland schon 100-mal erzählt habe. Als ich 1999 nach Berlin umgezogen bin, bekam ich gerade kurz vor meinem Umzug eine Benachrichtigung von der Stadt Wien, ich möchte mich doch gern für das Pilotprojekt Handyparken anmelden. Mhm. Ich habe das meiner Schwester übergeben und gesagt, ich ziehe jetzt nach Berlin, meld du dich da mal an, man kann jetzt die Kurzparkzonen Tickets mit dem Handy ausfüllen. In Berlin kam es exakt 10 Jahre später. Oder eine zweite Zahl, die ich auch echt interessant finde. In Deutschland sind 15% der Haushalte mit Glasfaser verkabelt. EU-Durchschnitt 50. Ja, wir reden von Internet, wir reden von Online-Sein, wir reden von Technologie. Das ist doch echt irre. Also wussten Sie das? Ich wusste es nicht. Ich habe es in der österreichischen Nachrichtenmagazin gelesen.
Die Glasfaser-Geschichte, das habe ich leider mal von Sascha Lobo, der sich ja sehr auskennt in diesem Bereich, durch eine witzige Situation in einem Vortrag gelernt. Da hat er nämlich einen Zeitungsausschnitt, eine Forderung aus der Politik aufgegriffen. Jetzt müsse endlich das Glasfasernetz in Deutschland vorangebracht werden. Wie sich herausstellt, das war Westdeutschland. Das war ein Artikel von 1984. Genau. Ja. Dummerweise machen diese beiden Zahlen meine nächste Frage im Gesprächsmanuskript kaputt.
Ich habe noch andere bessere Zahlen.
Oh Gott, nein, hören Sie auf.
Also Entschuldigung noch. Der ICE Dortmund-Wien.
Ja. Ja,
das interessiert die.
Da saß ich schon drin.
Ja, das interessiert die Österreicher natürlich. Der ICE Dortmund-Wien war im vergangenen Jahr zu 34% pünktlich. Das ist super, oder? Und es fehlen 40.000 Lehrer in ganz Deutschland, die Hälfte in Berlin. Ich kann Ihnen sagen, das stimmt, mein Sohn hat fast nie mehr Schule, weil da ist niemand.
Ja, das kann ich leider auch nicht verneinen. Aber also bei der Pünktlichkeit bei der Bahn habe ich mal irgendwann jemanden gesehen, der gesagt hat, also bei der Gesamtpünktlichkeit sind wir ja so bei 50-60% ungefähr. Da hat jemand gesagt, aber seht's doch mal so rum, immerhin 50%, also die Hälfte der Züge kommt pünktlich. Ja, was ich damit sagen will, also das ist natürlich erstmal ein Grund zum Schmunzeln, aber es gibt natürlich auch vielleicht so etwas wie ein sehr hohes Anspruchsniveau an die Dinge, wie sie funktionieren sollen.
Oder wie sie früher waren. Wollen wir es einfach mal so aufrollen, wie sie früher waren. Ja. Dirk Stermann sagt im neuen Profil, finde ich auch irre witzig, er hat gedacht, das ist ein Berlin-Problem. Aber er hat jetzt mal versucht, in Stuttgart in den Bahnhof zu finden und das sei ihm nicht gelungen.
Na gut.
Ich war jetzt...
Er ist unter der Erde.
Nein, ja. Der ist nicht unter der Erde. Der ist seit so vielen Jahren eine Baustelle, dass es nur 2 Kilometer weit voneinander entfernte Eingänge gibt. Ich bin ja auf Lesereise auch oft im Süden von Deutschland und es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Also wenn man ein bisschen gehbehindert ist oder ein bisschen schweres Gepäck hat, dann wird man es nicht schaffen, in Stuttgart zu einem Zug zu kommen. Und das seit Jahren.
Ja, also Stuttgart 21 ist ja der Hintergrund. Haben wir
aber
ja auch
Stermann sagt ja, wenn es nicht mal mehr die Baden-Württemberger schaffen, dann ist es schlecht um Deutschland bestellt.
Da ist was dran. Ich würde das nicht aus dem Bahntower hier in Berlin geplant, das Projekt. Aber gut.
Ach so, wieder Berlin also, schuld. Ja, das kann man natürlich immer sagen.
Ich bin hier ein bisschen
Ich
bin hier ein bisschen auf verlorenem Posten natürlich, weil ich jetzt an dieser Stelle sagen wollte, machen Sie sich keine Sorgen. Unsere Regierung, die hat sich Sonntagabend zusammengesetzt, um diese Probleme in Angriff zu nehmen. Und die haben erst aufgehört, als wirklich alles geklärt war.
Ja, da weiß ich jetzt auch nichts dazu. Sie haben doch vorher gesagt, Sie wollen nicht mehr diese Nachtschichten haben. Aber ich glaube, in der Politik geht's um diese Nachtschichten, weil der gewinnt, der länger durchhält. Also das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Das sind so Überrumpelungstaktiken. Wenn man sonst nicht mehr weiterkommt, dann muss der aufgeben, der am Schluss einschläft.
Ja, man kennt das ja, jeder Mensch kennt das aus privatem Streit. Ja, irgendwann gibt es diesen Ermüdungseffekt. Ja. Und also offenbar waren die Grünen müder, ne?
Es tut mir leid, ja.
Ja, muss man so festhalten. Aber ich versuche es trotzdem nochmal positiv, weil es ist halt auch Politik. Also das ist ja Aushandeln von gesellschaftlichen Konfliktlagen. Also gut, es gibt so einen Problemlösungsbereich. Ich glaube, da wünschen sich alle irgendwie mehr dieses Deutschland-Tempo. Aber es gibt halt auch viele Streitbereiche, also wo man versuchen muss, verschiedene gesellschaftliche Lager, Vorstellungen davon, wie die Welt sein soll, zusammenzubringen. Und je breiter eine Regierung aufgestellt ist, oder anders gesagt, je diverser die Menschen wählen, dass sie halt nicht mehr Parteien 40, 45, vielleicht sogar mal 50% mitgeben, führt natürlich dazu, dass genau diese Konflikte dann zum Teil haarklein ausgetragen werden müssen.
Ich glaube, das wäre alles gar kein Problem, wenn nicht gleichzeitig mit diesem Zersplitterung des Wählerverhaltens auch die Kompromissfähigkeit abhanden gekommen wäre. Und das, glaube ich, wiederum ist eine Folge der sozialen Medien und überhaupt dieses Habitus, der aus den digitalen Medien auch auf die analoge Gesellschaft überschwappt. Ja? Eigentlich ist es demokratiepolitisch richtig, wenn drei Parteien zusammen versuchen, dieses Land kompromisshaft weiterzubringen. Aber wenn man dann eben nicht mehr nachgeben kann oder wenn man dann so Punkte von Sturheit nicht überwinden kann, dann wird es halt ein Problem. Also eigentlich finde ich es demokratiepolitisch gut und ich hoffe wirklich, ich hatte eigentlich große Erwartungen an diese Koalition und ich hoffe schon, dass sich das wieder zurechtruft.
Ja, ich wollte gerade sagen, Sie haben ja gerade erst angefangen, aber das ist natürlich auch nicht mehr ganz wahr.
Gut, aber anfangen und drei Wochen später bricht der Krieg aus, war natürlich auch eine wirklich schlechte Ausgangsposition.
Absolut. Aber ich meine, wenn wir jetzt hier gerade schon so dieser Vergleichsebene sind, dass Sie mir Österreich und die Schweiz vorhalten, da könnte ich jetzt natürlich an der Stelle sagen, okay, Äpfel und Birnen, also von der Größe der Länder halt auch, größere Länder haben andere Herausforderungen, andere Schwierigkeiten. Nehmen Sie mal Vergleichspauschale Frankreich, Großbritannien, wir haben gerade auch ein bisschen die Innenpolitik da gekreist, all die Schwierigkeiten.
Ja, aber das stimmt eben nicht, denn erstens war es in Deutschland früher anders und zweitens habe ich mal eine wunderbare Geschichte, Vergleichsgeschichte im Spiegel gelesen zwischen ICE und TGV. Also der TGV ist einfach viel primitiver gebaut und deswegen viel weniger fehleranfällig. Ja? Und Deutschland ist halt erstickt manchmal auch an seinem Perfektionswahn. Ja? Der ICE sieht ja toll aus, wenn er durch die Gegend rast, nur meistens steht er im Moment. Also ich bin mal mit einem ICE von Innsbruck nach Berlin gefahren, da war in München schon die Hälfte der Toiletten kaputt, im Januar. Und das hat was damit zu tun, dass die Hydraulik nicht gut funktioniert, wenn es zu kalt ist. Da frage ich, wie kann das sein? Im TGV kann man immer aufs Klo gehen.
Es ist einfach also, wärmer in Frankreich.
Verstehen Sie, das hat alles. Es gibt und der Wirtschaftsforscher im Profil sagt auch die schwarze Null als heilige Kuh. Das ist ein Turning Point gewesen. Da müsste man jetzt nachdenken. Haben Sie das jetzt so schnell? Wann das mit der schwarzen Null plötzlich so ein Ding wurde?
Aus der großen Finanzkrise. Also erst die große Finanzkrise, dann die Eurokrise, wo man halt auch gesehen hat, was passiert in Ländern, die halt sagen, schwarze Null noch nie gehört. Also da
genau, und da wollte Deutschland es doppelt so gut machen, wie die sowieso nie was gemacht haben. Und das Ergebnis ist jetzt, dass das Land zusammenbricht, 20 Jahre später. Also das ist schon,
das ist
etwas, was uns Ausländern aus dem Süden immer an Deutschland auffällt. Wenn die Deutschen glauben, begriffen zu haben, wie man es richtig macht, dann machen sie es so richtig, dass es wieder falsch wird. Das ist deutsche Dialektik. Tatsächlich.
Eva Menasse. Im Deutschlandfunk Kultur. Sie hören Deutschlandfunk Kultur live aus dem Humboldt-Forum heute in Berlin. Bei mir ist Eva Menasse, Schriftstellerin zuletzt des Romanes Dunkelblumen. Das spielt im österreichischen Rechnitz und behandelt eines der großen antisemitischen oder großen Kriegsverbrechen an Juden 1945. Ich fand schön, was Sigrid Löffler geschrieben hat oder in ihrer Rezension gesagt hat. Ein böser österreichischer Anti-Heimat-Roman, nachdem wir so viel Gutes über Österreich an dieser Stelle auch gehört haben. Aber jüdische Geschichte, Antisemitismus, Themen sind das, die Sie immer wieder beschäftigt haben. Aktuell, haben Sie uns gesagt, beschäftigt Sie sehr, was in Israel politisch passiert. Und das beschäftigt Sie mit großer Sorge, die Justizreform.
Das ist keine Justizreform, sondern wie sehr viele Israelis, die auf den Straßen stehen und demonstrieren seit vielen, vielen Wochen und viele Juden in der ganzen Welt sagen, es ist ein Versuch eines Staatsstreichs. Wenn die Gewaltentrennung außer Kraft gesetzt wird, können wir nicht von einer Justizreform sprechen. Das ist ein Euphemismus, der leider auch gerade in den deutschen Medien immer weiter produziert wird. Das stimmt einfach nicht. Überlegen Sie sich, wenn hier drüben im Bundestag der Versuch gemacht würde, das Gericht in Karlsruhe auszuhebeln, was das bedeutet. Ja? Mit einfacher Mehrheit soll die Knesset, das israelische Parlament, Parlament in Zukunft Gerichtsurteile des obersten Gerichtshofs kippen können. Warum macht man so ein Gesetz? Natürlich deswegen, weil man Gesetze verabschieden will, gegen die der oberste Gerichtshof sein wird. Mhm. Also sozusagen das Böse steckt hier schon in der Tat. Und das ist der Grund, warum Israel tatsächlich am Rande eines Bürgerkriegs steht. Es ist interessant, wie wenig diese Details in Deutschland berichtet werden. Die israelischen Kampfflieger weigern sich zu fliegen. Das Militär überlegt, wie sie weiter tun sollen. Als Netanyahu zum Staatsbesuch nach Italien flog, haben die Bürger in Tel Aviv die Straßen zum Ben-Gurion-Flughafen besetzt. Er musste mit einem Polizeihubschrauber dahin geflogen werden. Das heißt, das Land steht Kopf, die Sicherheitslage ist angespannt und sie haben faschistische und rechtsextreme Politiker in der Regierung, mit denen Netanyahu koalieren muss, weil er sein Korruptionsverfahren fürchtet und ins Gefängnis muss. Das ist eine Lage, die ist hochbrisant. Und dass diese sogenannte Justizreform, ich sage nochmal, ist ein Staatsstreich, verschoben worden ist auf nach Pessach, bedeutet nur, dass jetzt er auch versucht, Zeit zu gewinnen und hofft, dass die Demonstrationen aufhören. Und ich hoffe, sie werden nicht aufhören. Aber, das ist eine katastrophale Situation.
Aber das ist, also diese Einschätzung hört man häufig, ne? Dass Netanyahu da gerade auch ein bisschen taktisch spielt. Aber auf der positiven Seite kann man ja sehen, es findet all das statt. Diese Proteste seit Wochen, diese Massendemonstrationen, das, was Sie erwähnt haben, dass auch Menschen in Funktion im Staatsapparat eben sagen, bis hin zu Ministern der eigenen Regierung, der eigenen Likud-Partei von Benjamin Netanyahu, nein, da machen wir nicht mit. Also ein Zeichen, dass die vielleicht auch, man hat sich ja mal gefragt, wo ist eigentlich so die politische Linke in Israel in all den letzten Jahren, die zeigt, wenn es hart auf hart kommt, dann ist diese Demokratie lebendig.
Ja, aber ich bin da leider überhaupt nicht so optimistisch, denn das Land ist gespalten worden in den letzten 10 Jahren. Das hat man zugelassen. Und wie Eva Illouz zuletzt in Haaretz geschrieben hat, man hat sowohl die religiöse wie auch die rechtsextremistischen Siedler einfach zu lange toleriert. Die haben jetzt zu viel Macht gewonnen und das Land ist in zwei Gruppen gespalten. Und die rechtsextremen Politiker sagen, ja, wartet nur, wenn unsere Leute auf die Straße gehen, dann werdet ihr noch was sehen. Also die jetzt auf der Straße sind, sind die Guten. Aber es kann sein, dass die anderen auch auf die Straße gehen. Und dann weiß ich nicht, wer da am Ende gewinnt. Also ich bin im Moment zweckpessimistisch und ich hoffe, Sie haben recht.
Die Schriftstellerin Eva Menasse zum Ende ihres Besuches hier bei uns im Humboldt-Forum mit einem sehr ernsten, aber sehr wichtigen Thema. Aber ich danke Ihnen ganz herzlich für den ganzen Blick auf die Themen, die wir heute besprochen haben. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Ich war sehr gern hier. Danke.